Herzlich willkommen zum Festival Podcast zur 24. Ausgabe des Nippon Connection Film Festivals in Frankfurt am Main. Dieses Jahr vom 28. Mai bis zum 2. Juni wieder mit etwa 100 Kurz- und Langfilme, auf die wir uns schon sehr, sehr freuen. Mein Name ist Thomas Laufersweiler vom Filmpodcast Schöner Denken. Ich bin seit ganz langer Zeit schon Besucher und Fan des Festivals und freue mich sehr, dass ich heute hier im Festival-Podcast Florian Höhr zu Gast habe. Hallo Florian.
Hallo.
Florian, du leitest das Programmteam des Festivals. Und ihr habt jedes Jahr einen Schwerpunkt im Festival und dieses Mal heißt der Schwerpunkt Crossing Borders. Was war der Grund dafür, dass ihr diesen Schwerpunkt gewählt habt?
Es ist so, dass wir jedes Jahr einen Themenschwerpunkt beim Festival haben. Also alle, die unseren Festival-Podcast schon länger verfolgen, wissen das auch. Ich erzähle das eigentlich jedes Jahr. Wir beantragen immer Fördergelder und beantragen dann spezifisch für diesen Themenschwerpunkt Fördergelder. Wir wollen natürlich immer jedes Jahr ein bestimmtes Merkmal des japanischen Kinos uns anschauen. Und da wir aber, wie gesagt, diese Fördergelder beantragen, müssen wir dann schon mit viel Vorlauf überlegen, welches Thema eignet sich dazu, um genügend Material zu finden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein ganz obskures Thema uns heraussuchen, wie zum Beispiel, also es ist jetzt nicht wahnsinnig obskur, aber Sport im japanischen Kino. Und wenn dann zufälligerweise in diesem Jahr keine Sportfilme produziert werden, also einmal hatten wir beim Festival vor einigen Jahren so einen kleinen Sportschwerpunkt, aber das war ein Zufall. Wenn jetzt aber in diesem Jahr keine Sportfilme produziert werden, dann haben wir ein sehr großes Problem. Und deswegen überlegen wir natürlich, welches Thema ist besonders präsent im japanischen Kino? Was wollen wir jetzt quasi aber auch nochmal so ein bisschen stärker beleuchten? Und da war doch recht früh in diesem Jahr die Idee, das Thema Internationalität rauszugreifen. Und also quasi einerseits internationale Koproduktionen, aber auch zu schauen, zum Beispiel einfach Filme von japanischen Filmschaffenden, die im Ausland gedreht wurden oder umgekehrt, also ausländische Filmschaffende, die in Japan drehen oder auch ganz einfach Filme, die international beeinflusst sind. Und ja, also Crossing Borders, der Titel stand auch, ich glaube, sehr, sehr früh schon fest. Es war eigentlich so ein bisschen der Arbeitstitel des Programms, der sich dann aber schließlich zum endgültigen Titel auch gehalten hat. Also es geht uns einfach darum, dass Japan, also das japanische Kino quasi nicht innerhalb seiner Grenzen stattfindet, sondern die Fühler ausstreckt international und dann eben Grenzen überschreitet. Oder eben, dass das internationale Kino die Grenze nach Japan überschreitet.
Naja, und das Nippon Connection Festival ist ja selbst auch ein Beleg dafür, wie stark das japanische Kino ausstrahlt. Ja, also diese Faszination, die es dann auf Marion Klompfers und viele, viele andere hatte, hat ja überhaupt dazu geführt, dass es dann auch überhaupt das Festival gibt.
Ja, also unser Festival ist eigentlich schon der Inbegriff von Crossing Borders, weil wir ja das japanische Kino, also vor allem eben so kleine japanische Independent-Filme, die man vielleicht nur in Japan sehen kann, dass wir über die Grenze nach Deutschland bringen. Einmal, das ist Crossing Borders. Und was ich ja auch immer wieder sage, was für mich so einer der wichtigsten Aspekte des Festivals ist, ist eben einfach der Austausch zwischen dem deutschen Publikum und den japanischen Filmschaffenden, die nach Deutschland kommen, für die das ja eine ganz wertvolle Erfahrung ist, weil sie hier ganz andere Reaktionen erleben als zu Hause in Japan.
Ich glaube, so mancher Independent-Regisseur ist bei Nippon Connection zum ersten Mal mit 400 begeisterten Leuten gleichzeitig im Kinosaal, wo dann der eigene Film gezeigt wird. Das ist ja schon passiert.
Für einige ist es tatsächlich überhaupt die erste Reise ins Ausland.
Ah, okay. Als ich das im Newsletter gelesen habe mit Crossing Borders, habe ich überlegt, fällt mir da direkt was ein? Und dann dachte ich mir, naja, ich habe dieses Jahr Perfect Days gesehen, wo sich für einen japanischen Film, wo man dann einen deutschen Regisseur geholt hat, mit Wim Wenders. Und davor noch, da war noch ein anderer, der Werner Herzog hat doch auch den Film gemacht, da fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, darüber.
Fairly Romans LLC.
Genau, wo man sich einen Partner oder einen Freund mieten kann. Auch total beeindruckend. Aber das war dann wirklich auch so ein Lieblingsprojekt von Werner Herzog, hatte ich den Eindruck. Stimmt. Aber es gibt noch so, so viel mehr. Also allein, dass Kurosawa ja so als derjenige gilt, der von Hollywood beeinflusst worden ist, aber
Und
dessen Film,
umgekehrt.
genau, und der aber wahrscheinlich auch extrem viel Einfluss dann auf andere Regisseure hatte. Ja.
Ja, das ist ja ganz spannend. Also Kurosawa wurde, nein, umgekehrt. Also Kurosawa hat George Lucas beeinflusst. Also George Lucas ist ja ganz großer Fan der Samurai-Filme von Kurosawa, was man allein natürlich schon im Design von Darth Vader sieht.
Oder bei dem Wort Jedi.
Oder bei dem Namen Obi-Wan Kenobi. Und auch die Kleidung, die die Jedi-Ritter tragen, also die haben schon sehr was von traditioneller japanischer Kleidung. Und später dann, ich sag mal so im Herbst seiner Karriere, hatte Kurosawa ja schon auch so ein bisschen Finanzierungsschwierigkeiten bei seinen Samurai-Epen. Und Kagemusha ist ja von George Lucas und Francis Ford Coppola mitproduziert worden. Also ich glaube, die waren hauptsächlich Geldgeber, aber die Namen stehen riesengroß auf dem Filmplakat drauf, produziert von Francis Ford Coppola und George Lucas.
Waren auch stolz wie Bolle, ihr legendäres Vorbild produzieren zu dürfen.
Ganz bestimmt. Und also das ist eben so ein schönes Wechselspiel, eben dass Kurosawa ihn George Lucas beeinflusst hat, aber dass George Lucas dann quasi auch wieder was zurückgeben konnte.
Absolut. Und das hört ja dann noch gar nicht auf. Also Ozu hat ja auch einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt auf westliche Regisseure. Also da kannst du ja eine ganze Reihe von Regisseuren aufzählen, die sich auf Ozu als den größten aller Regisseure jemals beziehen.
Zum Beispiel Aki Kaurismäki, der mal in einem Interview gesagt hat, er möchte, dass auf seinem Grabstein stehen wird: Ich wurde geboren, aber. Also für mich einer der schönsten Filme von Ozu überhaupt, wenn nicht sogar der schönste. Und den hast du jetzt fast so ein bisschen unterschlagen, Wim Wenders. Also wir könnten jetzt eigentlich eine ganze Podcast-Episode machen über Wim Wenders und Perfect Days. Also ich möchte gerne ein bisschen was dazu sagen, und zwar könnte jetzt ganz schnell der Verdacht entstehen, wenn man das liest, Crossing Borders. Aha, die Leute von Nippon Connection haben gesehen, da hat Wim Wenders diesen Film in Japan gemacht und haben sich das als ihr Thema ausgesucht, Crossing Borders. Tatsächlich ist es aber so, dass wir uns das Thema schon vorher überlegt haben. Und dann haben wir Perfect Days gesehen. Den haben wir ein bisschen früher gesehen, als er hier ins Kino kam. Das war nämlich der Eröffnungsfilm vom Tokyo International Film Festival. Und da dachten wir dann, ach, das ist ja, fängt ja schon mal gut an. Haben wir gleich schon unseren ersten Crossing Borders Film. Also tatsächlich, die Idee war schon davor da. Und ja, Wim Wenders ist, also sagt immer wieder, wie stark er von Ozu beeinflusst wurde. Er hat ja diesen Dokumentarfilm gemacht, Tokyo Ga. Ich glaube, das war in den 80er oder 90er Jahren, also wo er quasi so ein bisschen auf den Spuren von Ozu wandelt. Wim Wenders war auch in der Jury beim Tokyo International Film Festival. Und ich habe so ein bisschen mit den Leuten gesprochen. Also es gibt in Kamakura eines der schönsten Ausflugsziele, wenn man in Tokio ist. In Kamakura gibt es das sogenannte Kawakita Memorial Film Institute, also ein Filminstitut mit einem kleinen Museum. Da war Wim Wenders auch zu Gast. Und als er in Kamakura war, war es ihm ganz wichtig, dort sich auch das Grab von Ozu anzuschauen, wurde mir dann erzählt. Also er hat dann auch das Grab von Ozu besucht, war wahrscheinlich auch nicht das erste Mal. Und beim Tokyo International Film Festival lief auch eine Retrospektive mit Filmen von Ozu, und dann gab es vor jedem Film eine voraufgezeichnete Einführung von Wim Wenders. Und jedes Mal gefühlt, wenn Wim Wenders im Zusammenhang mit diesem Film irgendwo auftritt, erzählt er jedes Mal, wie stark er von Ozu geprägt wurde. Und also der Film wurde ja dann sogar für den Oscar nominiert, als japanischer Beitrag. Dann das offizielle Statement war dann auch, es ist für mich eine Ehre, dass das Land von Ozu, meinem großen Meister, also das sagt er wirklich, mein großer Meister, dass es mich ausgewählt hat, quasi es für den Oscar zu repräsentieren. Und ja, also da merkt man schon, das sagt er nicht einfach nur so, sondern Ozu ist ihm wirklich ganz, ganz wichtig.
Schöne Vorstellung. Wim Wenders als Padawan von Osu. Ja, und das hört ja auch gar nicht auf. Mir hat letztens jemand erzählt, dass sowas wie Kill Bill ohne Lady Snowblood überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Also da, wo er sich
dann, ganz genau,
Tarantino sich total bedient hat auch. Wenn man dann im Internet immer so die Bilder direkt im Vergleich sieht, das ist ja noch krasser als die Übereinstimmungen dann zwischen japanischen Kurosawa-Bildern und Star Wars. Ja. Mir ist aber auch eingefallen, dass zum Beispiel jemand wie Koreeda auch eine Art hat, sozusagen die Grenzen zwischen Japan und anderen Ländern, in dem Fall Korea, auch dann auch zu öffnen, der ja sowohl dann japanische als auch dann koreanische Filme gemacht hat.
Ja, Koreeda, also vor Monster hatte er ja A Broker in Korea gedreht.
Ja.
Und also das ist so offensichtlich ein typischer Koreeda-Film, nur eben mit einem koreanischen Cast, aber der eben all die Themen abdeckt, eben quasi auch das Thema Familie und
Schicksalsfamilie wieder.
Genau, ja. Schicksalsfamilie, wie alle seine japanischen Filme auch.
Das finde ich total interessant, weil das ja auch eigentlich unüblich ist, dann das so zu machen, fand ich aber auch toll. Dann Kurosawa ist ja auch, also jetzt nicht der Akira Kurosawa, sondern Kyoshi Kurosawa, der ja auch Daguerreotype, also den Film, den er in Frankreich gemacht hat, der sehr, sehr stylisch ist.
Genau, der lief, glaube ich, 2015 bei uns auf dem Festival. Das ist so eines der für mich, also 2015 war für mich das erste Jahr im Filmauswahlteam und war für mich so eines der ersten Beispiele, dass wir einen Crossing Borders Film gezeigt haben, so dass ich das mitbekommen habe.
Ja, aber er hat auch einen in Usbekistan gemacht, oder?
To the Ends of the Earth. Und das ist für mich auch persönlich einer der schönsten Filme von Kurosawa. Also Kurosawa ist ja eher bekannt für seine Horrorfilme, also nicht ausschließlich. Er hat ja zum Beispiel auch Tokyo Sonata gemacht. Auch einer seiner besten Filme, finde ich. Aber ja, To the Ends of the Earth hat eigentlich keine Horrorelemente, aber trotzdem ganz unverkennbar ein Kurosawa-Film. Und genau, den haben wir auch auf dem Festival gezeigt. Auf jeden Fall einer seiner schönsten Filme.
Ja, den hatte ich damals verpasst. Und dann hatte ich mir noch jetzt angeschaut Shogun, ja jetzt eine neue Streaming-Produktion. Das ist ja ein Stoff, den habe ich als Schüler, glaube ich, schon mal gesehen, diese James Clavell-Verfilmung, dann noch mit Richard Chamberlain, jetzt die erste Staffel in 8 Folgen. Und da fand ich interessant, dass der sich so ganz anders angefühlt hat, als das, was ich damals in Erinnerung hatte. Also damals war es sehr aus europäischer Perspektive inszeniert und man war immer an diesem Richard Chamberlain dran, also an diesem Helden, den man dann auch verstanden hat, mit dem man sich identifizieren konnte. Und diesmal ist so dieses Aufeinanderprallen von Kulturen viel intensiver dargestellt und die eigene Kultur, also unsere westliche Kultur, wird auch ganz anders in Frage gestellt. Und dann hatte ich mir noch den Podcast zu dieser Produktion angehört und da wurde dann erzählt, dass der Writing Room, der wohl zum Teil aus Amerikanern, aber auch aus japanischstämmigen Amerikanern bestand, dass dieser Writing Room eben das Drehbuch geschrieben hat und dass dieses Drehbuch erstmal von einem Übersetzungsbüro ins Japanische übersetzt wurde. Und dann wurde diese japanische Fassung japanischen Historikern gegeben, die sich mit der Sprache der Shogunzeit und den Gebräuchen dieser Zeit sehr, sehr gut auskennen. Wir sind ja rund um das Jahr 1600 und die sich damit auskennen. Und die haben dann dieses japanische Buch umgeschrieben, dass es dann eben diese Wirkung hat und diese Begriffe hat und diese Details hat, die dann auch für mehr Authentizität und für mehr Intensität dann sorgen. Und das Lustige war, dass dann die Untertitel, die es dann gibt für diesen bearbeiteten japanischen Text, die sind nicht von dem englischen Text, der da mal die Quelle dafür war, gemacht worden, sondern die Untertitel sind dann aus diesem schlussendlich historisch kontrollierten Text dann gemacht worden. Das heißt, da gab es eine Intensität und eine Ernsthaftigkeit bei der kulturellen Berücksichtigung, die dann doch nicht ganz normal ist für, wir sind immerhin im Unterhaltungs-Streaming-TV-Bereich. Und die Produktion war auch sehr ordentlich. Also es hat auch Spaß gemacht, diese 8 Folgen.
Ja, aber das ist ja sehr vorbildlich, dass man dann quasi wirklich so gründlich arbeitet und alles nochmal gegenchecken lässt, weil, also wir hatten jetzt hier die beiden Beispiele von Herzog und Wenders, Family Romance und Perfect Days, und beides sind halt schon, ich sag mal, ja, ausländische Produktionen mit japanischen Schauspielern vor der Kamera, aber bei beiden Filmen hört man so von Japanern, dass sie teilweise nicht so begeistert sind, also ich glaube, Family Romance, der lief sowieso ziemlich unterm Radar, also nicht nur in Japan, sondern generell. Ich hatte das große Glück, dass ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, Werner Herzog ganz kurz treffen durfte. Ich war in Berlin und da gab es eine Ausstellung der Deutschen Kinemathek zu Werner Herzog. Und zufälligerweise an dem Tag hat Werner Herzog eine Signierstunde gegeben. Und zufälligerweise, als ich gerade da war, was also ja für mich einfach eine Fügung des Schicksals war, weil Werner Herzog, das habe ich auch damals schon erzählt in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, Werner Herzog für mich über allem steht. Das ist mein absoluter Lieblingsfilmemacher. Und ich durfte ja auch ein Interview mit ihm aufnehmen, quasi im Rahmen des Online-Filmfestivals, das wir hatten. Und zufälligerweise hat er dann dort eine Signierstunde gegeben. Und ich habe mich dann angestellt und mir sein Buch signieren lassen und habe ihn dann gefragt, ob er sich noch erinnert. Ich habe ja damals das Interview gegeben, mit ihm aufgenommen, und damit er, ja, ich erinnere mich. Und dann meinte er so, ja, also Family Romance, den haben leider nur ganz wenige gesehen. Also da wirkte er fast so ein bisschen resigniert, dass der Film, also er hat auch in anderen Interviews gesagt, dass er diesen Film als einen seiner wichtigsten Filme erachtet. Und ja, war dann, glaube ich, so ein bisschen resigniert, dass der nicht so wirklich wahrgenommen wurde. Aber wurde, Mama, soweit ich weiß, von Mubi gekauft. Ich glaube, den kann man sich dort immer noch anschauen.
Also wir haben ihn damals sehr gerne geguckt und ist auch bei uns positiv angekommen. Also ich fand ihn schon besonders.
Ja, es war auch der meistgeschaute Film damals auf dem Online-Festival mit Abstand. Was ich auch ganz interessant fand, also der Film, der hatte seine Weltpremiere in Cannes. Und da wurde er, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Und dann, als er bei uns auf dem Festival lief, da sind dann plötzlich die Besprechungen in den deutschsprachigen Medien aufgetaucht. Also na, vielleicht, weil er dann eine etwas exponiertere Stellung hatte als so in Cannes irgendwo im Nachmittagsprogramm vielleicht. Ja.
Aber jetzt haben wir über ganz viele Sachen gesprochen, die uns bei Crossing Borders so direkt eingefallen waren, und dass das halt wirklich eine große Rolle spielt in den Beziehungen zwischen dem japanischen Kino und dem Kino in anderen Ländern. Aber jetzt würde ich natürlich gerne wissen, welche Filme habt ihr jetzt konkret für Crossing Borders in diesem Jahr ausgewählt?
Eine ganze Menge und aus allen möglichen Genres und Gattungen. Also es ist so, dass also wir haben ja verschiedene Sektionen beim Festival, und in der Nippon Cinema Sektion sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Filme zum Thema Crossing Borders. Also ich habe das Gefühl, dass so internationale Produktionen, dass sie dann doch eher im Independent-Kino und Dokumentarfilm stattfinden. Das konnte man jetzt schon auch in den letzten Jahren beobachten. Also als wir diesen Themenschwerpunkt gewählt haben, haben wir natürlich schon geschaut, was sind so die Trends, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Und also zum Beispiel im letzten Jahr gab es auch einige Filme, die dazu gepasst haben. Zum Beispiel Wata, also ein zwar japanischer Film, der aber auf Madagaskar gedreht wurde. Und also in der Nippon Cinema Sektion haben wir da zum Beispiel auch einen ganz alten Film, der läuft als Nippon Cinema Special Screening. Und das ist der Film Die Tochter des Samurai. Mhm. Und der gilt als einer der ersten deutsch-japanischen Koproduktionen. Also ein Film, der eine sehr bewegte Geschichte hat. Also er ist in den in der Zeit der Nazi-Diktatur entstanden. Ursprünglich sollten zwei Regisseure Regie führen, nämlich einmal von deutscher Seite Arnold Funk, den man als Regisseur der Bergfilme mit Leni Riefenstahl in der Hauptrolle kennt. Mhm. Und von japanischer Seite Mansaku Itami. Und Mansaku Itami ist der Vater von Juzo Itami. Und den kennen bestimmt einige als Komödienregisseur. Also Von ihm ist zum Beispiel der Titel, der Film Minbo, die Kunst der Erpressung heißt ja, glaube ich, auf Deutsch. Oder Supermarket Woman, auch ganz bekannt. Aber der wahrscheinlich bekannteste Film von Junsu Itami, der auch vor gar nicht so langer Zeit noch mal bei uns auf dem Festival lief, ist Tampopo.
Oh, ja, natürlich. Großer Klassiker, sehr bekannt.
Und genau, also Mansaku Itami ist der Vater von Junsu Itami. Jedenfalls, die beiden sollten diesen Film sollten bei diesem Film zusammen Regie führen und haben sich dann aber verkracht. Also sie hatten kreative Differenzen, sodass dann schließlich eine deutsche Fassung entstanden ist und eine japanische Fassung, die sich wohl doch auch sehr stark voneinander unterscheiden. Ursprünglich hatten wir sogar überlegt, beide Fassungen zu zeigen, aber da dachten wir, ja, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Also wir zeigen die deutsche Fassung von Arnold Funk. Und also das ist natürlich ein Film, der von der Nazi-Diktatur gefördert wurde. Das heißt, den man nicht einfach mal so unkommentiert zeigen sollte. Und wir haben quasi die führende Expertin zu dem Film eingeladen. Das ist Dr. Iris Haukamp, Japanologin, die in Tokio mittlerweile an der University of Foreign Studies ist. Und sie wird zum Festival kommen. Sie hat über den Film promoviert
Oh.
und wird dann einen einleitenden Vortrag zu dem Film geben und freut sich auch sehr natürlich dann über den Austausch nach dem Film, der bestimmt ganz spannend sein wird. Und genau, also da bin ich, also ich hoffe, es irgendwie wahrnehmen zu können, aber mein Zeitplan bei dem Festival ist leider immer so eng gestrickt, dass ich die ganz großen Highlights immer verpassen werde. Aber ja, da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ganz spannend wird. Und ja, aber es gibt natürlich auch aktuellere Filme zum
Aber
Thema
ganz kurz
Crossover.
nochmal,
Ja.
die Tochter des Samurai, der wird dann aber nicht im Musée-Turm gezeigt, sondern der ist dann im Deutschen Filmmuseum. Sehe ich das richtig?
Genau, weil das wird eine analoge Kopie sein aus dem Bundesarchiv. Da konnten wir noch eine Kopie aufstöbern und genau, die wird dann im Filmmuseum analog gezeigt.
Alles klar, dann in die U-Bahn springen und rüberfahren.
Ja, so weit ist es nicht. Sowieso, also da können wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also die Retrospektive des Festivals, die dann im Filmmuseum zu sein wird, die orientiert sich auch am Themenschwerpunkt.
Verstehe.
Aber können wir gleich nochmal darüber sprechen. Aber also ein Film, der in der Nippon Cinema Sektion läuft, den ich auch sehr empfehlen kann, hat einen etwas sperrigen Titel. Der Film heißt 18 Times 2 Beyond Youthful Days. Und der ist in zweierlei Hinsicht Crossing Borders. Ach nein, stimmt gar nicht. Nur in einer Hinsicht Crossing Borders verwechsle ich gerade mit einem anderen Film. Also wir haben zwei Filme im Programm, die quasi, ich sag mal, einen taiwanesischen Einschlag haben. Also einmal 18 Times 2. Das ist ein Film, der in Japan und Taiwan gedreht wurde. Und das ist eine Liebesgeschichte, die sich auf zwei Zeitebenen abspielt, die 18 Jahre voneinander getrennt sind. Deswegen 18 Times 2, also die 18 Jahre, und mit 2 ist dann eben, sind die beiden gemeint, und die in zwei verschiedenen Ländern spielt. Also einmal Taiwan und dann 18 Jahre später in Japan. Und Regie geführt hat Michihito Fuji, ein, finde ich, so handwerklich so einer der talentiertesten Regisseure in Japan, also der wirklich sehr, sehr hochwertig aussehende Filme macht. Der hat zum Beispiel auch Regie geführt bei We Are, den wir als Weltpremiere präsentiert hatten vor einigen Jahren, oder zuletzt The Journalist. Ich glaube,
Den habe ich gesehen, ja.
der
Auch
lief im
sehr
letzten
stark.
Jahr vor der Pandemie. Genau. Und genau, der andere Film mit taiwanesischem Einschlag ist jetzt eigentlich, stand jetzt noch ein Geheimnis, glaube ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe unsere eigene Pressemitteilung nicht mehr so im Überblick. Aber bis die Folge erscheint, ist sowieso das ganze Programm öffentlich. Also wir werden die Weltpremiere eines Films zeigen, der heißt Secret. Und mit Kotone Furukawa in einer tragenden Rolle. Über die werden wir dann nochmal in einer anderen Episode sprechen. Diesjährige Preisträgerin des Nippon Rising Star Awards. Und genau, Secret ist das Remake eines taiwanesischen Films. Also es ist ja so, dass also viele japanische Filme quasi geremaked werden im Ausland, wie zum Beispiel einige J-Horror-Titel oder
Dark Waters oder Ring oder was auch immer.
Ja. Genau, oder Ju-On, da ist dann das Remake unter dem Titel The Grudge entstanden. Aber auch schon natürlich vor vielen, vielen Jahren, also die einige Spaghetti-Western von Sergio Leone sind natürlich dann Remakes von Filmen wie Yojimbo oder auch die glorreichen Sieben, ist ja auch ein Western, die Sieben Samurai. Aber es geht eben auch andersherum. In Japan kann man auch gut Remakes drehen. Und genau, Secret ist das Remake eines taiwanesischen Films mit Kotone Furukawa.
Ist schon tatsächlich angekündigt worden als Film von Hayato Kawai.
Genau, habe ich mich also doch nicht verplappert.
Alles gut.
Ja, aber es gibt auch tolle Independent-Filme oder auch Dokumentarfilme, passend zum Themenschwerpunkt. Also 18 Times 2, den ich jetzt gerade genannt habe, da ist Crossing Borders, ich sag mal, eher so auf inhaltlicher Ebene einfach ein Film, der in zwei verschiedenen Ländern spielt. Wir zeigen einen Dokumentarfilm bei uns auf dem Festival, dessen Regisseure ich schon kennenlernen durfte. Jetzt im Rahmen der Berlinale hatte ich die beiden getroffen, nämlich Andreas Hartmann und Arata Mori. Und die beiden haben den Film Johatsu zusammen gedreht, Johatsu Into Thin Air, der sich mit genau diesem Phänomen auseinandersetzt. Also Johatsu, das lässt sich übersetzen in so verdampfen oder zu Wasserdampf werden. Und das Phänomen, dass jedes Jahr tausende Menschen in Japan einfach spurlos verschwinden aus freien Stücken. Vielleicht wegen häuslicher Gewalt, vielleicht weil sie verschuldet sind, vielleicht aber auch, weil sie einfach ein neues Leben irgendwo anders anfangen wollen. Also aus unterschiedlichsten Gründen sich dazu entschließen, alle Kontakte abzureißen und ja, zu verschwinden. Und das machen sie teilweise mit Hilfe professioneller Agenturen. Und die beiden Regisseure, also einer aus Deutschland, einer aus Japan, haben eben zusammen einen Dokumentarfilm darüber gedreht. Und ich hatte in Berlin dieses Jahr kurz mit den beiden gesprochen und gefragt, ob dieser Film denn so zustande hätte kommen können, wenn jetzt nur einer von beiden den Film gemacht hätte. Und da meinten die ja wahrscheinlich in dieser Form eher nicht. Also sowohl eben, weil der eine eben so den Blick auf Japan hatte, aber andererseits der andere dann nochmal so den Blick von außerhalb, ist eben dann dieser Film erst daraus geworden. Ja, es ist ein Film, der, glaube ich, der auf großes Interesse stoßen wird, weil er eben ja einfach so ein sehr japanisches Phänomen untersucht und das aber auch sehr, sehr gut macht. Also ein anderer Film, der ebenso Crossing Borders war, kam auch wahnsinnig gut an, das war Salaryman.
Ja.
Das war eine Künstlerin aus Costa Rica, Allegra Pacheco, die ja einen Film über die japanische Arbeitskultur gemacht hat und der doch sehr schnell auch ausverkauft war bei uns auf dem Festival. Und ich kann mir vorstellen, dass Johatsu ebenso gut ankommen wird. Und da wird auch der Regisseur Andreas Hartmann, er wird dann auch zum Festival kommen. Also er war schon mal mit Free Man bei uns auf dem Festival, also auch ein Dokumentarfilm, den er in Japan gedreht hat. Und ja, jetzt ist er wieder bei uns auf dem Festival. Übrigens, es gibt auch einen Spielfilm von Shohei Imamura, also einen der großen Vertreter der japanischen New Wave, der heißt Ningen Johatsu, A Man Vanishes, also der sich auch eben auf fiktionaler Ebene mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Also das war so das erste Mal, dass ich eben dieses Wort Johatsu, dass ich das gehört habe. Genau, also das Phänomen gibt es schon lange. Also da wurde in den 60er Jahren schon ein Film darüber gemacht.
Ich finde es total spannend, freue ich mich drauf. Aber du hast doch gesagt, es gibt in der Retrospektive im Deutschen Filmmuseum auch nochmal zu Crossing Borders Filme.
Genau, also das ist dann nochmal Crossing Borders aus einem weiteren Blickwinkel. In unserer Retrospektive sind zwar ausschließlich japanische Filme, allerdings aus einem Genre, das es ohne das Crossen von Borders nicht gäbe, nämlich der japanische Film Noir. Also die Retrospektive heißt Nippon Noir und zeigt eben ausgewählte Vertreter des japanischen Film Noir. Und Film Noir ist ja eigentlich ein ganz amerikanisches Genre. Also das verbindet man natürlich mit diesen typischen Hardboiled-Detektiven aus der Feder von Philip Marlowe oder...
Also aus der Feder von Raymond Chandler.
Philip Marlowe ist ja die Figur. Entschuldige, ja, genau. Problem. Philip Marlowe ist der Detektiv aus der Feder von Raymond Chandler.
Ja.
Und oder mit Femme Fatale-Figuren. Und aber es gibt eben auch japanische Film-Noirs, beziehungsweise der amerikanische Film-Noir ist aber im Wesentlichen eigentlich geprägt vom deutschen Expressionismus. Also das heißt, da war quasi schon mal Crossing Borders. Und also indem der deutsche Film den amerikanischen Film beeinflusst hat und quasi beides zusammengenommen, hat er nochmal den japanischen Film beeinflusst. Und was aber ganz spannend ist, wir zeigen auch einen ganz frühen Vertreter des Film Noir, des japanischen Film Noir, nämlich Dragnet Girl von Ozu. Und also es ist noch ein Stummfilm von Ozu, der auch ganz anders ist als das, was man selbst, was man sonst so kennt von Ozu, weil also sind natürlich alles tolle Filme, aber man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, Ozu macht den gleichen Film immer wieder. Übrigens, die Hauptfigur von Perfect Days heißt Hirayama mit Namen und ganz oft heißt die Hauptfigur in den Filmen von Ozu Hirayama. Also,
ja, so ein Zufall.
Ja, also auch mal wieder ein Beispiel dafür, wie sehr wenn das Ozu verehrt. Naja, jedenfalls, also das ist gar nicht despektierlich gemeint bei Ozu. Also macht natürlich schon verschiedene Filme, aber so gewisse Ähnlichkeiten gibt es immer wieder. Und Dragon Girl, aber der ist ganz anders. Also es ist ein Film, der eher in die Richtung Gangsterfilm geht. Und den werden wir dann auch im Filmmuseum zeigen, in der neu restaurierten Fassung. Also viele Filme in unserer Retrospektive zeigen wir analog, aber einige Filme auch digital. Aber das ist dann eben die restaurierte Fassung. Und die zeigen wir auch mit Klavierbegleitung.
Ah, Live-Klavierbegleitung?
Genau.
Sehr gut. Und da das auch wieder im Deutschen Filminstitut, dann im Deutschen Filmmuseum.
Genau, also unsere Retrospektive, die wird komplett im Filmmuseum stattfinden. Also es wird auch noch einen weiteren Film geben, den wir uns zum Thema Crossing Borders ausgesucht haben, der auch schon älter ist, nämlich Die Tänzerin von Masahiro Shinoda. Das ist eine Verfilmung eines ganz berühmten japanischen Romans. Und Shinoda hat diesen Film Ende der 80er Jahre in Deutschland gedreht. Also so haben wir dann wirklich verschiedene Epochen von Crossing Borders. Also wir haben die 30er Jahre mit Die Tochter des Samurai, aber auch Dragnet Girl, dann die Film Noirs aus den 50er, 60er Jahren, dann die Tänzerin aus den späten 80er Jahren und dann schließlich noch die ganz aktuellen Filme zu Crossing Borders. Und übrigens, also es gibt jetzt nicht nur Langfilme, sondern wir haben auch ein kleines Kurzfilmprogramm zum Thema Crossing Borders. Wir zeigen jedes Jahr ja auch Independent-Animationsfilme, die nach wie vor von Kathy Munro-Hotez kuratiert werden. Eine Kennerin, also eine, ich sag mal, eine der größten Kennerinnen des japanischen Independent-Animationsfilms.
Absolut.
Die früher in Hessen gewohnt hat. Mittlerweile hat sie die Borders gecrossed nach Yokohama, wo sie jetzt mittlerweile wohnt und mit ihrem Mann zusammen, der dort...
Vorher schon die Grenzen überschritten von Kanada
hierher. Kanada, genau. Ja. Und genau, dadurch ist sie jetzt eben noch besser vernetzt in der Independent-Animationsszene und sie hat wieder ein Programm für uns auf die Beine gestellt und auf das ich mich sehr freue. Da werden auch zwei Regisseurinnen zu Gast sein, unter anderem Maya Yonesho. Sie hat so ein, also das kann man sich auch schon auf ihrem Vimeo-Kanal anschauen, sie hat so eine Reihe von Kurzfilmen gemacht, also die immer noch fortgesetzt wird, die nennt sich Daumenreise. Und das sind quasi ich sag mal, verfilmte Daumenkinos, also die dann quasi so in die Kamera gehalten werden, die an ganz verschiedenen Orten auf der ganzen Welt entstanden sind. Und also wir zeigen eine italienische Daumenreise, eine polnische Daumenreise und eine österreichische Daumenreise. Also quasi, ja, Daumenkinos, die dann in diesen verschiedenen Ländern umgesetzt werden.
Sehr schön. Ich kann das nur empfehlen. Casey hat immer ganz, ganz tolle Sachen zusammengestellt und das sind immer wieder so unterschiedliche Sachen und da sind auch richtige Augenöffner dabei. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, es ist schade, dass sie nicht mehr mit ihrer ansteckenden lebensfrohen Art, dass sie damit nicht mehr das Festival bereichern kann. Aber wenigstens unser Kurzfilmprogramm kann sie nach wie vor noch bereichern. Wir hoffen sehr, dass sie eines Tages mal wieder vorbeikommt.
Wir versuchen sie bei unserem Filmblogger, Filmpodcaster Frühstück, das wir freitags morgens haben, dann per Video dazu zu schalten, dass wir ja, so das wenigstens mit ihr in Kontakt bleiben. Ja. Jetzt, mein Lieber, hast du mir aber praktisch das ganze Notizbuch vollgesprochen hier mit Filmen, die ich dann unbedingt auf dem Festival sehen möchte. Aber es gibt ja noch mehr. Aber das heben wir uns jetzt auf für die nächste Folge, wo wir nochmal sowohl über Kotono Furukawa, also deren Stargast des Festivals, sprechen wollen und natürlich, was es noch an weiteren Highlights gibt. Da sind eine ganze Menge dabei.
Ich würde noch eine Empfehlung ganz gerne aussprechen.
Ein Bonus noch?
Einen Bonus noch, den du noch nicht kennen kannst, weil wir ihn noch nicht mit unserer Pressemitteilung veröffentlicht haben. Wir haben einen Film im Programm, der heißt The Making of a Japanese. Das ist auch ein Dokumentarfilm. Regie geführt hat Emma Ryan Yamazaki. Sie ist halb Japanerin, halb Britin. Und mit ihr sind wir auch schon ein bisschen länger verbunden, weil wir schon einen früheren Film bei uns auf dem Festival gezeigt haben, nämlich Koshien, Japan's Fields of Dreams. Das war ein Dokumentarfilm über japanischen Highschool-Baseball. Und ja, also das war für mich ein ganz bemerkenswerter Film, weil ich mich für Baseball nicht die Bohne interessiere. Und dieser Film mich aber doch sehr gefesselt hat. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Nein, ich glaube nicht.
Nein. Das war, der lief damals in dem Jahr, glaube ich, in dem wir unbeabsichtigterweise unseren kleinen Sportschwerpunkt hatten. Jedenfalls Emma, also sie und ihren Mann haben wir immer wieder getroffen in Japan. Also ihr Mann Eric Nyari ist Produzent und war auch schon häufig Gast unseres Festivals. Er hat zum Beispiel den Film, der letztes Jahr auf dem Festival lief, Mountain Woman, hat der mitproduziert.
Sehr stark.
Oder auch den Dokumentarfilm Koda über Ryuichi Sakamoto. Da hatte er dann auch eine kleine Einführung gegeben, als wir den letztes Jahr auf dem Festival gezeigt haben. Jedenfalls Emma und Eric haben wir häufig in Japan getroffen. Die haben uns dann immer so ein bisschen erzählt von diesem Film, an dem sie jetzt gerade arbeiten. Nämlich ein Film über eine japanische Grundschule und in dem es darum geht, wie quasi das japanische Bildungssystem dazu beiträgt, dass aus den kleinen Kindern, dass daraus verantwortungsbewusste japanische Bürger werden. Und also das ist ein ganz, ganz faszinierender Film, weil die Kinder in dem Film so authentisch vor der Kamera agieren, als ob die Kamera eigentlich gar nicht wirklich da wäre. Und es ist wirklich ein ganz, ganz empathischer Blick auf das japanische Schulsystem, den man so, glaube ich, bislang auch noch nicht sehen konnte im Dokumentarfilm. Und das ist auch eine internationale Koproduktion. Also es gibt eben einmal den internationalen Background der Regisseurin allein schon und es ist auch einfach eine internationale Koproduktion. Und den Film kann ich auch wärmstens empfehlen.
Noch einer, der auf meinem Notizbuch jetzt gelandet ist, als muss ich mir unbedingt anschauen. Vielen Dank.
Ja, er hat, also ich weiß leider im Gegensatz zu dir schon, wann welcher Film läuft. Und ich sag mal so, er hat starke Konkurrenz beim Festival. Aber das ist ja immer so. Also man muss leider natürlich überlegen. Und falls die Frage auftaucht, wir zeigen leider auch keine Filme mehr online. Also da hat man leider nicht mehr die Möglichkeit, nach dem Festival die Filme nochmal nachzuholen, sondern man muss sich ganz genau überlegen, wann man welchen Film schaut.
Tatsächlich, wenn ich dann später, Anfang Mai kommt ja das komplette Programm und mittlerweile achte ich immer so ein bisschen drauf, was sind Filme, die garantiert eine DVD- und eine Blu-ray-Auswertung bekommen werden oder bei großen Streaming-Diensten auf jeden Fall gezeigt werden, die könnte ich dann zur Not auslassen, um dann nicht einen Film zu verpassen, der parallel läuft, den man tatsächlich nur bei euch auf dem Festival sehen kann.
Ja, das ist natürlich klug. Wobei mir jetzt so auf Anhieb kein Film einfällt, der garantiert auf DVD und Blu-ray rauskommt. Aber manchmal ist es ja so, dass einige Filme dann auch entdeckt werden. Und also so im Festivalkreislauf sich zu Geheimtipps entwickeln. Also was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, Beyond the Infinite Two Minutes, der ja vor 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile sind es 3 Jahre.
Der ist doch steil gegangen überall.
Ja, aber so eine kleine Independent-Produktion, der dann tatsächlich auf Deutsch sogar synchronisiert wurde, also da hat man dann wirklich Geld in die Hand genommen, weil muss man wahrscheinlich, also weil viele ja doch eher ungern Filme mit Untertiteln schauen, aber ja, der dann doch auf DVD veröffentlicht wurde und der Nachfolger River ist ja jetzt mittlerweile auch schon in Deutschland erschienen, den ich übrigens wärmstens empfehlen kann. Also sollte man sich auf jeden Fall, wenn man japanische Independent-Komödien mag, auf jeden Fall diesen Film anschauen. Ich hatte das Glück, also wir hatten so eine Kinovorstellung organisiert, einfach, also der ist jetzt schon auf Blu-ray erschienen, das heißt, es ist zu spät, den auf dem Festival jetzt nochmal zu zeigen. Aber wir hatten eine Kinovorstellung in Frankfurt organisiert und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in so einem gut gelaunten Kinosaal gesessen habe. Also das zeigt halt auch wieder, es ist schön, einfach Filme gemeinsam mit Publikum zu schauen. Bei uns auf dem Festival gibt es kein Popcorn, das heißt keine raschelnden Nachbarn. Ja, also insofern kann man ungestört die Filme auch schauen.
Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die super begeistert sind und super offen sind für alle Filme, die ihr zeigt. Und deswegen finde ich die Atmosphäre dann in den Kinosälen immer außerordentlich gut. Freue mich da auch schon sehr, sehr drauf. Lieber Florian, vielen, vielen Dank. Das war jetzt doch ganz viele tolle Hinweise. Dann wissen wir, was mit Crossing Borders auf uns zukommt. Und in der nächsten Folge hast du noch mehr Highlights für uns. Und dann sprechen wir auch nochmal, wie angekündigt, über Kotone Furukawa.
Ganz genau.
Für heute ganz, ganz vielen Dank. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Dann schaltet alle wieder ein. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Nippon Connection, japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.